Hallo, schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von 9 von 9. Heute wieder mit Gast, einem altgedienten Gast. Peter im Wald ist da. Hallo Peter.
Hallo.
Da muss Stefan so schon so gucken, so, oh, nur weil ich altgedient habe.
Du musst ihn doch nie alt machen, den Peter.
Mein ich habe ja nicht alt gesagt, Morgen. Ich habe altgedient gesagt. Hallo Stefan. Ja, schön, dass du da bist.
Ich bin gestern schon geoutet worden.
Ja.
So. In einer Briefing von PAC, also den Analysten, ja.
Ja.
Lauter alte, weißhaarige Männer, ja.
Ja, so sieht's aus. So langsam habe ich auch, okay, wenn ich meine großen Kopfhörer verdecken, die grauen Schläfen. Das ist doch ganz gut bei mir. Dann sieht man die nicht so. Ja, schön, dass du da bist, Peter. Freut mich. Du hast ein Thema mitgebracht. Und zwar hast du ein Buch herausgegeben. Und der Titel des Buches ist Deskless Work und Personalmanagement, Ideen, Praxiserfahrungen und Möglichkeiten zur Flexibilisierung der Arbeit. Wir haben ja jetzt bei den, ich weiß gar nicht, wie oft du schon hier bei uns zu Gast warst, über Flexibilisierung von Arbeit haben wir ja schon relativ oft gesprochen, auch so Themen New Work und Digitalisierung und so weiter. Aber im Grunde haben wir uns, wenn ich das die Statistiken richtig sehe, nur auf einen sehr, sehr, sehr geringen Teil der arbeitenden Bevölkerung bezogen, nämlich auf die Deskworker. Ich glaube, ich habe irgendwo auch Bürohengste gesehen. Weiß ich auch nicht. Ist ein bisschen ein alter Begriff, also die Deskworker. Mhm. Aber heute soll es um die Deskless-Worker gehen. Vielleicht kannst du erst mal kurz sagen, was bedeutet das überhaupt? Wer ist das überhaupt?
Ja, ich habe da auch lange nachgedacht, sozusagen über die Bezeichnung, und ich wollte natürlich in dem Buch möglichst alle sozusagen oder auf alle fokussieren, die ohne Schreibtische oder mit wenig Schreibtisch tätig sind. Und das beginnt ja hier beim Krankenpflegebereich, das sind Menschen im Einzelhandel, das sind natürlich all die, die in der Fertigung, in der Produktion tätig sind. Und um jetzt sich nicht bei den Begriffen wie Blue Color, Green Color, Pink Color und so weiter festzuhalten, habe ich in den USA mehrere Veröffentlichungen gefunden, die sich mit Deskless Work schon beschäftigt haben. Und da war das aus meiner Sicht eigentlich eine relativ gute Wahl, hier mal mit so einem, mit so einem fast Buzzword zu arbeiten, mit dem ich alle diese verschiedenen Mitarbeitergruppen auch beschreiben beziehungsweise bezeichnen kann. Das ist so ein bisschen die Geschichte bei der Sache. Ja, es gibt natürlich viele, die nach wie vor immer nur Blue Collar, aber das trifft natürlich zum Beispiel die Menschen im Einzelhandel oder in dem Bereich von Krankenhäusern etc. weniger.
Ja, und ich habe mal versucht herauszufinden, wie viele Personen das denn überhaupt sind, also in Deutschland sind, habe mal ein bisschen recherchiert, und das heißt ja, ich glaube, ich habe Zahlen zwischen 70% und 80% der arbeitenden Bevölkerung gelesen, und ich habe jetzt also eine weltweite Zahl 2,7 Milliarden Menschen. Man kann sich ja dann ungefähr, ich weiß jetzt gar nicht, wie hoch die arbeitende Bevölkerung in Deutschland ist, aber 80%, wenn man das mal als Marke sehen, das sind ja schon sehr, sehr viele.
Ja, also wir sprechen immer so von 75%, also ein Viertel Office und drei Viertel hier diese Deskless Worker. Also, und da reden wir natürlich über die absolute Mehrheit, ja, aller Arbeitenden hier in Deutschland oder weltweit natürlich auch.
Ja. Und die sind alle im Homeoffice, diese Deskless Worker.
Natürlich, die machen auch Workation. Ja, und die haben natürlich immer, die können natürlich auch Gleitzeit benutzen. Ja, das ist auch durchaus eine Sache. Ja, da am Band hier im BMW-Werk Leipzig, wenn der sagt, ich komme heute nicht mit Schichtbeginn um 7, sondern um 8.15 Uhr, dann klappt das natürlich super.
Ja, absolut. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das super klappt.
Ja, schalten wir die Ironie mal aus mit dem Homeoffice. Das war ja immer eigentlich unser Thema, meistens, wenn wir hier diskutiert haben. Da ist diese Gruppe natürlich komplett außen vor, sondern es müssen andere Modelle gefunden werden. Da geht es ja auch in deinem Buch.
Ja.
Drum, deine Autorinnen, Autoren und du, dass du dich mit diesen Themen auseinandersetzt.
Ja. Naja, und da sind wir schon bei einem wichtigen Thema, das haben wir jetzt etwas ironisch angesprochen, das ist Arbeitszeit. Mhm. Ja, und bei den Deskless-Workern ist das natürlich sehr, sehr starr, sehr fixiert, sehr traditionell. Und um da neue Möglichkeiten zu finden, da habe ich eben mit verschiedenen Partnerinnen und Partnern aus der Unternehmenspraxis gesprochen. Und da gibt es durchaus Möglichkeiten, ja, sich von diesem starren 40-Stunden-Wochen-System etwas zu trennen, vielleicht auch Arbeitszeitautonomie ein zu führen. Und das wäre jetzt auch schon fast, auch wenn etwas schnell, der Brückenschlag auch zur Digitalisierung. Ja, wenn ich auf solche Dinge wie Schichtwechselsysteme oder Wahlsysteme, was Arbeitszeit angeht, dann bin ich relativ schnell natürlich bei digitalen Hilfsmitteln. Ja. Das geht ohne, aus meiner Sicht, nur mit immensen Aufwendungen. Ja, mal abgesehen jetzt von kulturellen Fragen, die da eine Rolle spielen, aber die Unternehmen, die so etwas schon machen, die greifen logischerweise auf die entsprechenden Tools zurück. Da gibt es mittlerweile auch ein recht breites Angebot von mehr oder minder guten Tools. Und die Partnerinnen und Partner, also nicht nur die, die da im Buch vertreten sind, die berichten eigentlich weitgehend sehr positiv über die Effekte.
Ja, vielleicht bevor wir über Digitalisierung sprechen, nochmal kurz noch ein bisschen allgemeiner vielleicht, weil ich hatte Studien auch gelesen zu Deskless Workern, dass so das Thema Flexibilisierung der Arbeitszeit gar nicht unbedingt, ich weiß nicht, das kannst du vielleicht dann auch nochmal sagen, ob das überhaupt stimmt, gar nicht so unbedingt eins der Hauptthemen für sie ist, sondern dass es vielleicht dass es eher andere Themen sind, sowas wie Wertschätzung, Kommunikation, die eher wichtiger sind für sie oder weswegen sie oder was sie so besorgt oder worum sie sich kümmern im Arbeitskontext. Und auch, vielleicht das nochmal vorab, auch gelesen, dass so die Mitarbeitendenbindung oder die Zufriedenheit auch im Job und vielleicht auch sowas wie Kündigungsgedanken, dass das halt relativ hoch ist und auch höher ist als bei den Deskworkern. Ist das so das, was du auch jetzt in deiner Arbeit für das Buch dann auch herausgefunden hast?
Ja, ich unterscheide da immer so, jetzt mal, das ist etwas flapsig gesagt, so diese weiche Seite und die harte Seite. Und die weiche Seite, da hast du vollkommen recht, also da geht es um Wertschätzung, um Vertrauen. Da sagen auch einschlägige Studien, dass es natürlich, wenn ich jetzt beide Mitarbeitergruppen vergleiche, Vertrauensdefizite gibt bei den Deskless-Workern. Und das schlägt sich natürlich in einer geringeren Zufriedenheit, auch in einer geringeren Bindung an den Arbeitgeber wieder. Das heißt also automatisch, dass da die Kündigungsneigung höher ist. Man identifiziert sich nicht so stark mit dem Arbeitgeber. Und das sind natürlich Dinge, die jetzt, wenn wir mal wieder auf die Unternehmenspraxis schauen, es schwer machen, einerseits Mitarbeiter zu binden und andererseits vielleicht auch neue Mitarbeitende zu gewinnen. Ja, das beginnt bei den Auszubildenden und das endet natürlich, mal frei jetzt gesprochen, bei den Mitarbeitenden, die so im mittleren Altersbereich sind. Ja, das sind also große Herausforderungen, ja, so komplex Vertrauen, Wertschätzung, Identifizierung oder Identifikation mit dem Arbeitgeber. Das sind große Defizite, aber um das nochmal so zu sagen, das wirkt natürlich sehr eng miteinander zusammen. Also wenn ich das Gefühl habe, ich kann, was die Arbeitszeit angeht, nichts beeinflussen, auch selbst wenn ich jetzt mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen abstimme, das ist natürlich nicht besonders vertrauensfördernd. Ja, oder wenn hier jetzt partout nichts für meine Weiterbildung getan wird, ja, dann hat das, wie gesagt, Vertrauensdefizite. Und das kann ich auch aus meiner Sicht nicht nur durch eine bessere Führung ausgleichen. Da sind wir dann relativ schnell bei dieser harten Seite wieder, wie Arbeitszeit, wie Benefits, Vergütung etc.
Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Corona da wahrscheinlich auch nochmal eine sehr große, also oder eine, ja, vielleicht auch ein größeres Bewusstsein geschaffen hat, weil da haben ja alle davon geredet, jetzt müssen von jetzt auf gleich müssen die Unternehmen ihre Mitarbeitenden nach Hause schicken und dann eben Homeoffice und so weiter. Das galt ja dann für die große Mehrheit der Arbeitenden ja eben nicht. Und da kam das wahrscheinlich auch sowas wie eine größere Wertschätzung, flexiblere Modelle dann vielleicht nochmal sehr viel stärker zum Tragen, oder?
Ja, naja, ich meine, also ich habe da keine konkreten Zahlen, aber man hat im Grunde genommen die Arbeitszeitmodelle, die man vor Corona hat, einfach fortgeschrieben. Und man hat jetzt auch einfach gesprochen wieder Druck gemacht. Ja, denn da mussten Autos produziert werden. Da sind natürlich auch Kranke zu pflegen gewesen und so weiter und so fort. Also diesen Druck zur Veränderung, den gab es natürlich im Office-Bereich, weil das viel, viel leichter umzusetzen ist, als jetzt hier wirklich über den eigenen Schatten zu springen und zu sagen, wir gehen jetzt mal mit dem Thema Arbeitszeitautonomie ganz anders um, als wir das bislang gemacht haben. Ja, und das ist natürlich auch, manche sprechen sogar von so einem, ich sag mal, in einer Trennung, ja, so der Neidfaktor auch, ja, also hier ich, der gewerbliche Arbeitnehmer, um mal den deutschen Begriff zu benutzen, also wann habe ich denn mal Zeit, mit meinem Kind zum Kinderarzt zu gehen? Ja, bei demjenigen, der im Homeoffice ist, der Gleitzeit hat, das ist natürlich, ich sag mal, eine extrem leichte Übung.
Ja.
Und das sind so Dinge, da gibt es Unternehmen, die an diesen Schrauben schon drehen, aber es gibt Unternehmen, die sich da aus meiner Sicht hartnäckig verweigern, nach wie vor.
Ja.
Kannst du Beispiele nennen, Peter, was diese Unternehmen, die jetzt innovativer sind, ganz konkret ihren Mitarbeitern anbieten?
Also eine ganz einfache Variante, da gibt es ja auch ein Unternehmen in Leipzig, die bieten pro Monat einen freien Tag an. Der kann selbst gewählt werden, der darf nicht, das halte ich auch für logisch, nicht mit dem Urlaub verknüpft werden. Also da habe ich zumindest mal die Möglichkeit, jetzt hier diesem starren System etwas zu entfliehen und zu sagen, ich erledige da mal das, was ich familiär, persönlich auch erledigen möchte. Das finde ich erstmal.
Aufs Amt gehen, so für solche Dinge gedacht.
Ja. Das wäre, wie gesagt, eine gute Variante. Das wird auch sehr akzeptiert. Dann gibt es ein weiteres Unternehmen, die machen das auch, eine durchaus kreative Idee. Die sagen, wir machen 3 Wochen starres System und 1 Woche Gleitzeit. Das kann man auch unter bestimmten Voraussetzungen auch in diesem gewerblichen Bereich umsetzen. Und das hat, ich sag mal, zu einer immensen Steigerung der Zufriedenheit geführt. Musste natürlich an der Fertigung etwas geändert werden. Ja, da geht es dann auch um das Layout von Produktionsanlagen etc., dass das funktioniert. Aber das ist auch ein ganz gutes Beispiel aus meiner Sicht. Also da sind wir jetzt wirklich so bei dem Thema Arbeitszeit, zeitliche Arbeitsbedingungen und so weiter. Da kann man eine ganze Menge machen, bis hin natürlich hier zu Shift-Swap-System über Smartphone und so weiter, dass dann untereinander gewechselt wird, ohne dass da jetzt eine Führungskraft unbedingt intensiv mitwirken muss. Denn wie gesagt, das ist auch so eine Sache, die hier sogar ein ehemaliger Studierender von mir hier in einem Backhaus 1100 Mitarbeiter eingeführt hat oder gesagt hat im Buch, dass die Mitarbeiter extrem zufrieden sind, wenn sie auch langfristig den Dienstplan kennen. Mhm. Ja, und nicht von Tag zu Tag da Änderungen vorgenommen werden. Und das kann ich natürlich auch wieder, wir sind bei Digitalisierung mit den entsprechenden Systemen ganz gut abbilden. Ja. Da kommen wir dann schon bei diesem Backhaus in ganz andere Themen hinein. Die können zum Beispiel das Sortiment in den Filialen auch festlegen, weil sie natürlich sehr, sehr gut wissen. Und das ist jetzt auch wieder eine Vertrauens- und Wertschätzungssache. Ja, also das, was hier in der Auslage liegt, was verkauft wird, das kann ich innerhalb bestimmter Grenzen selbst beeinflussen. Ja, auch ein sehr, sehr schönes Beispiel, was natürlich dann auch wieder Vertrauens- und Wertschätzungseffekte mit sich bringt.
Ja, interessant. Ja, so Beteiligung, weil, wie du gesagt hast, das Wissen auch, da haben wir auch schon öfters drüber gesprochen, wie man so das Wissen der Belegschaft, der Mitarbeitenden dann eben auch gut nutzen kann und auch teilen kann, ne, mit allen. Das spielt da rein, ne?
Ja, wie gesagt, es kommt bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr, sehr positiv an. Ja, oder ich habe auch noch ein anderes Beispiel, das ist ein großer Bierproduzent. Mag simpel klingen, aber die führen ein neues Bier ein. Und alle Mitarbeiter können entscheiden, wie diese Biersorte heißt. Ja, das mag einfach sein, aber es ist ein kleines Beispiel, wo ich auch denjenigen mit dabei habe, der nicht am Schreibtisch sitzt. Mhm.
Ja, das ist das Thema Wertschätzung, ist das ja vieles, ne, was du gesagt hast, dass das ja auch etwas ist, was viele, ja, der Deskless Worker, wenn man mal das Buzzword dann beibehalten will, dann eben auch bemängeln, dass das ihnen fehlt, ne?
Ja, oder ich habe noch eine andere Sache dabei. Da sind wir natürlich auch wieder bei digitalen Hilfsmitteln. Das ist einfach eine systematische Mitarbeiterbefragung. Mhm. Auch im Deskless-Bereich. Da geht es dann schon wirklich in die Tiefe. Was läuft da gut? Was läuft schlecht? Ja, das auch mit einer systematischen Auswertung und mit einer spürbaren Änderung der Arbeitsbedingungen als Folge natürlich. Auch aus meiner Sicht durchaus möglich. Dafür brauche ich natürlich nur entsprechende Spezialisten, die das auch abbilden und abarbeiten, diese Aufgaben, die damit zusammenhängen. Mhm.
Ja, beim Thema Mitarbeiterbefragung, da kommen wir dann auch vielleicht noch in den anderen Bereich, so Kommunikation, dass das ja auch ein Thema ist, wie man überhaupt ja auch da ein Zusammengehörigkeitsgefühl dann vielleicht schafft, aber wie man eben auch jetzt zum einen die wichtigen Themen aus Unternehmenssicht eben an die Belegschaft kommuniziert und umgekehrt, wie man eben Stichwort Mitarbeiterbefragung auch so das Feedback dann von der Belegschaft einholt. Auch das ist ja schwieriger, wenn man nicht an einem Desk und an einem Bildschirm sitzt, so wie ich, wenn wir Mitarbeiterbefragung haben, kann ich das zwischendurch mal kurz machen. Das dauert dann 10 Minuten und dann war's das. Ist natürlich schwierig, wenn man eben nicht, wie gesagt, keinen Screen vor sich hat die ganze Zeit.
Ja, gut, aber wir haben Screens. Ja, und es ist natürlich auch kein allzu großes Geheimnis, dass die Desk-Worker vorher über WhatsApp sehr intensiv miteinander kommuniziert haben. Und das haben viele Unternehmen irgendwie schmerzhaft zur Kenntnis nehmen müssen. Schatten-IT halte ich nicht für besonders positiv. Und ich denke, da sind jetzt auch viele so schlau geworden, dass sie das mit entsprechenden betrieblichen Systemen auch abbilden können. Und da auch wirklich wichtig, dass auch nicht nur formell kommuniziert wird, sondern dass man da auch Möglichkeiten für die informelle Kommunikation einräumt über diese Systeme. Und ich denke, so viel kann ich sagen, dass sich die Deskless-Worker da durchaus besser informiert und mitgenommen fühlen, wenn ich jetzt systematisch auf die neuen Kommunikationsmöglichkeiten zurückgreife. Aber das muss ich natürlich vernünftig einführen. Das muss auch vernünftig begleitet und natürlich auch von allen entsprechend genutzt werden. Ja, da sind wir dann wieder beim großen Thema Führungskräfte. Ja, als Vorbild, ja, auch als diejenigen, die das dann auch, ich sag mal, entsprechend kommunizieren müssen.
Da sind wir ja, wenn wir sowas sagen, wir nutzen das Smartphone für Unternehmenskommunikation, Mitarbeiterkommunikation beim Punkt, das sind ja oft auch private Geräte. Oder gibt es auch Firmen, die dann auch den Desk-Workern so Geräte zur Verfügung stellen? Hast du da eine Erfahrung?
Naja, das gibt seit Jahren in den großen Unternehmen schon so eine Art Kiosk-Systeme. Ja, dass sie sozusagen auf PCs allgemein zugreifen können. Aber da muss ich mich jetzt immer als Personalprofessor ein bisschen zurückhalten. Ich weiß, dass die IT-Experten da manchmal stöhnen und seufzen, wenn sie jetzt hier die privaten Geräte einbinden müssen. Aber das mag naiv klingen. Ich denke, dass man das lösen kann. Ja, das da auch unter Berücksichtigung von Datenschutz, Datensicherheitsthemen die Einbindung privater Geräte funktionieren kann.
Also das ist ja nicht ohne. Du weißt ja, dass ich aus der Branche komme. Drum. Dass sich da manche IT auch rigoros gegen sperrt. Ja? Also dass sie sagen, ich möchte gerne keine privaten Geräte bei mir im Netzwerk haben. Deshalb auch die Frage, soweit kann man dann, geht natürlich noch kein Unternehmen, dass sie den Deskless Workern sowie du den Computer von der Uni gestellt bekommst oder ich vom Arbeitgeber, dann sagen, okay, damit wir mit euch kommunizieren können, stellen wir euch auch Geräte zur Verfügung. Weil die Kiosk-Systeme, die gibt es ja auch schon ewig, ja gerade in der Produktion, die sind halt temporär nutzbar, aber nicht ständig am Mann oder an der Frau, ja, was ja dann auch bei Flexibilisierung der Arbeitszeit, Absprachen notwendig ist. Ja. Also, muss man dann in den Raum werfen, warum stellt ihr euren Mitarbeitenden nicht ein Smartphone zur Verfügung? Ja?
Also so mutig war keiner meiner Gesprächspartner, das zu sagen. Ich sage da nur, erfahrungsgemäß, sie kommunizieren trotzdem. Sie kommunizieren vielleicht auch Dinge, wo sich Führungskräfte gar nicht drüber freuen, dann eben über WhatsApp. Ja, also ich kann das nicht ausschließen. Ja, in der Vorlesung würde ich jetzt noch auf Signage-Systeme verweisen, etc., was man da machen kann, große Bildschirme, um zu informieren. Aber ich denke, an der Nutzung der Smartphones führt aus meiner Sicht für diesen Bereich wenig vorbei.
Also ich sehe das genauso wie du. Das ist eine Kostenfrage, aber eigentlich müsste man so weit gehen, dass man da eine gewisse Unterstützung bietet. Jeder hat ein Smartphone, aber wie gesagt, eine IT, so wie ich sie kenne, stöhnt, wenn dort relevante Unternehmensinformationen über ein privates Smartphone laufen. Ja? Und ist eine offene Frage. Ja? Und natürlich wird niemand jetzt für die 75%, hast du gesagt, der Deskless Worker, die Smartphones investieren wollen. Die kosten ja auch ein gewisses Geld und dann hat man wieder zwei Nummern und so weiter und so fort. Also man muss sich dann wirklich darüber im Klaren sein, ihr habt dann eben die Nutzung auf den Privatgeräten.
ja, das war jetzt ein guter Aufschlag, führt zwar etwas weiter weg. Ich habe den Personalleiter einer großen Friseurkette auch als Interviewpartner dabei gehabt. Und diese große, nicht unbekannte Friseurkette finanziert, wenn die Mitarbeiter das als Benefit haben wollen, den Mobilfunkvertrag. Mhm. Also ich gehe mal davon aus, wenn die den Mobilfunkvertrag finanzieren oder unterstützen oder einen besseren Preis anbieten, dass dann logischerweise auch die betriebliche Kommunikation über die Smartphones abläuft. Davon gehe ich mal relativ fest aus. Ja. Ja, das ist auch bei einem wichtigen Thema, also besondere Benefits für Deskless-Worker.
Ja, was gäbe es noch für Beispiele oder was für Beispiele hast du noch so von deinen Gesprächen, was diese Benefits angeht, mitbekommen?
Ja, das ist ja auch die große Frage. Also ich kann mir jetzt aussuchen, wie sieht's mit meiner Altersvorsorge aus? Mhm. Ja, investiere ich da stärker, weniger etc.? Möchte ich vielleicht, ich sag mal, in dem Bereich vermögenswirksame Leistung stärker, Lebensversicherung und so weiter und so fort. Ja, bis hin auch zu Fragen Gesundheitsmanagement, Fitnessclub und so weiter und so fort. Ja, weil das ist auch, war im Buch nicht ganz so herausgekommen, aber habe ich aus anderen Quellen schon gehört. Also es gibt auch besondere Bedürfnisse, logischerweise der Deskless-Worker, je nach körperlicher Belastung, ja, im Krankenpflegebereich etc. Das ist, mag anders sein, auch als im Office-Bereich. Und das ist auch durchaus ein motivierender Faktor, jetzt ein auf mich zugeschnittenes Gesundheitsangebot zu bekommen. Mhm.
Wir hatten jetzt schon so ein paar Themen gehabt, die vielleicht auch die sozusagen Hinderungsgründe sein könnten, um eben Deskless Worker oder vielleicht stärker auf die Bedürfnisse einzugehen, Kosten, was Kommunikation angeht, Handy. Du hast auch die schon kurz angesprochen, die Führungsebene, dass da eben auch ein gewisses flexibler Ansätze dann getroffen werden müssen. Ich könnte mir vorstellen, es sind ja im Grunde noch zwei Themen, die wir jetzt noch nicht angesprochen hatten, so richtig. Das eine ist halt Fachkräftemangel. Ich könnte mir vorstellen, dass das halt ein sehr, sehr großer Treiber auch dafür ist, eben Veränderungen einzuführen, oder?
Ja, wir haben, da gibt es die sogenannten Vakanzzeiten. Das ist eine Veröffentlichung der Bundesagentur für Arbeit. Und unter den 10 Berufen oder Tätigkeiten mit den größten Vakanzzeiten sind 9 im Deskless-Bereich. Vakanzzeit heißt, wie lange braucht die Bundesagentur für Arbeit, um eine freie Stelle wieder zu besetzen. Ja, und ich will in dem Zusammenhang auch auf einen Aspekt hinweisen, was unsere Mitbürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund angeht. Wenn wir jetzt über Deskless Work sprechen, dürften dort sehr viele mit Migrationshintergrund zu finden sein. Und das ist natürlich dann auch eine Integrationsleistung, die wir von den Unternehmen erwarten. Und auch dort stelle ich mir vor, wünsche ich mir, dass es da die entsprechenden Angebote und die entsprechende Offenheit gibt. Ja, also dass wir können sozusagen mit einer stärkeren Fokussierung auf Deskless Work doch eine Reihe von Problemen etwas offensiver angehen, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Das ist mir auch wichtig an der Stelle zu sagen.
Ja. Vielleicht noch ein anderes Thema dann, hat auch was mit dem Fachkräftemangel dann zu tun, denke ich, ist so das Thema künstliche Intelligenz, weil auch das habe ich gelesen, weil wenn man eben darüber spricht, KI, was halt, wie halt KI auch bestimmte Herausforderungen dann oder eine Lösung für bestimmte Herausforderungen sein könnte, eben zum Beispiel Fachkräftemangel, da redet man ja dann sehr oft über Deskworker eher oder Knowledgeworker, ersetzen kann. Ich weiß gar nicht, so grundsätzlich fällt mir da noch ein, ob das so stimmt, weil es gibt ja auch viele Diskussion jetzt in der Fertigung, in der Produktion, Ersatz für Robotik, dass die halt eben auch eingesetzt werden können in der Fertigung, Automobilindustrie und so weiter, Maschinenbau. Aber nichtsdestotrotz ist das Thema KI ist ja dann auch eher ein Thema für Deskwork dann, was vielleicht da auch eine effizientere oder eine Fachkräftemangel angeht. Ich sehe schon, Stefan, du oder ihr beide habt so ein bisschen geguckt, ob das so stimmt. Aber das habe ich halt auch gelesen, dass eben die Deskworker jetzt nicht so leicht durch KI ersetzt werden können. Weiß ich gar nicht, ob stimmt, wie gesagt.
also wenn ich was dazu sagen darf, also ich, die Studien zeichnen im Moment ein extrem differenziertes Bild. Ja, also da gibt's Horrormeldungen, 2/3 aller Office-Worker oder Desk-Worker werden hier ihren Job verlieren. Dann gibt es einige Studien auf der anderen Seite, die sagen, nein, es wird einen höheren Bedarf geben, ja, was ich jetzt nicht unbedingt nachvollziehen kann. Aber ich denke, es hat auch Auswirkungen auf den Deskless-Bereich, weil ich zum Beispiel denke, mit KI besser und zielgruppenorientierter kommunizieren zu können. Ich kann auch besser und schneller vielleicht mit verfügbaren Daten aus einer Mitarbeiterbefragung die entsprechenden Schlussfolgerungen ziehen. Ich kann vielleicht auch eine bessere Arbeitszeitplanung mit KI-Unterstützung hinbekommen. Also ich denke, das wird sich dann in dem Bereich eher auf Zahlen, Daten, Fakten im Zusammenhang mit Deskless. Ja, das, ich denke, da ist einiges möglich, aber das wird jetzt nicht die Auswirkungen haben können, wie wir das im Desk-Bereich oder im Office-Bereich sehen.
Warum ich den Kopf geschüttelt habe, ist, weil ich gerade heute Morgen nochmal auf eine Meldung gestoßen bin. Amazon will 3/4 seiner Lagerprozesse automatisieren. Roboter, Robotics. 600.000 Arbeitsplätze weltweit könnten damit wegfallen. Klar kannst du Robotics nicht überall einsetzen, aber es gibt da natürlich auch schon Berufsgruppen, die entsprechend ersetzt werden können. Ja. Wir wollen es natürlich teilweise nicht. Denken wir an den Pflegeroboter in Japan, der die alten Leute pflegt. Ja. Also ich glaube, auch das wird auf Deskless-Worker einen Einfluss haben, wahrscheinlich nicht in dem Maße, in puncto Arbeitsplatzverlust oder Arbeitsplätze ersetzen im Desk-Bereich. Aber ich glaube, da kommt auch noch ein bisschen was auf uns zu, wo wir heute noch gar nicht dran denken.
Ja.
Klar, ich sehe noch nicht, dass ich den Müllmann ersetzen kann, ja, oder andere Dinge. Also ist es sicherlich etwas herausfordernder, Gott sei Dank.
Ja, da müssen wir einfach besser Müll trennen.
Ja.
Denn wir sehen ja zumindest in den Supermärkten, ja, dass man da schon ich sag mal, Damen und Herren, durchaus ersetzen kann. Aber ich wollte mal zur Ehrenrettung von Amazon 2 Dinge sagen. Also die zahlen jedem Mitarbeiter, das wird auch aktiv beworben, 4.500 Euro für die Weiterbildung. Ich glaube jetzt nicht, dass Amazon jetzt philanthropische Gefühle entwickelt hat. Die werden wissen, warum sie das machen. Und das ist so ein Projekt hier. Ich lese ja manchmal, das ist vielleicht mal ein Name, den man durchaus sagen kann, Josh Bürsin. Das ist ein ganz bekannter Unternehmensberater in meinem Bereich, Human Resources Management. Und die haben sich vor Jahren schon damit beschäftigt, in Kalifornien, großes Projekt. Was mache ich denn mit den Stowern und Pickern, wenn ich die nicht mehr brauche? Ja, und die haben schon überlegt, wie man die in Eldercare, in die Altenpflege bringen kann. Ja, das ist so ein Projekt. Vor 3, 4, 5 Jahren lief das. Also ich denke, da passiert relativ viel. Im Moment war es aus meiner Sicht immer so, dass das mit der Robotik einfach an den Kosten gescheitert ist, bis jetzt. Ja, aber offensichtlich hat sich da die Lage so entwickelt, dass man jetzt wirklich doch der Meinung ist, auf diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Verpacken und beim Heraussuchen zu verzichten.
Ja, der Druck wird größer aus unterschiedlichen Gründen. Kostendruck, aber eben auch Druck, was Fachkräftemangel angeht, dass man da eben auch Alternativen finden muss wahrscheinlich.
Ja,
wir haben jetzt ja sehr viele Themen angesprochen, die wahrscheinlich auch alle in der einen oder anderen Form eben in deinem Buch über Deskless Work und Personalmanagement dann ja auch enthalten sind. Gibt es noch etwas, was dir wichtig ist, was wir vielleicht jetzt noch nicht angerissen haben?
Ich denke, dass wir das, ganz gut abgedeckt haben jetzt in dem Gespräch. Ich denke, das würde ich gern zum Schluss sagen, jeder sollte sich auch selbst mal fragen, wie er in seinem Kontext mit Deskless Work umgeht.
Ja,
weil Wertschätzung kann auch sein, der Reinigungskraft mal ein nettes Hallo zuzurufen. Und ich sag mal, auch im Einzelhandel, da haben ja gerade Studierende ganz böse Geschichten erzählt, ja, wie da Kundinnen und Kundinnen mit Leuten umgehen, die da zeitweise ja an Kassen tätig sind. Das hat mir auch nicht so gefallen. Also das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig. Ja, das liegt auch, ich sag mal, in der Hand von allen dafür eine größere Wertschätzung zu sorgen.
Ja.
Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und wir müssen, das ist jetzt auch meine Schlussfolgerung, wir müssen das auch wissenschaftlich stärker in den Fokus rücken. Ja, da gibt es durchaus hier, klingt Englisch immer so schön, under-researched. Ja, da ist nicht viel passiert. Das kommt jetzt langsam und auch die Berater wittern da natürlich Geschäft, aber das muss passieren, weil ansonsten wird hier der Fachkräftemangel in dem Bereich massiv zuschlagen.
Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort, glaube ich. Also vor allen Dingen Wertschätzung. Weil ich habe auch, da war ja auch nochmal ein Gedanke, den ich hatte, Wertschätzung jetzt nicht nur für eben, wenn man eben einkauft im Pflegebereich, wo auch immer, sondern auch innerhalb von Unternehmen, wo es halt beides gibt, Deskless-Work und Deskworker. Auch da ist sicher ein stärkerer Austausch und vielleicht auch gegenseitige Wertschätzung, aber wie gesagt, vor allen Dingen auch Wertschätzung für den Deskless-Worker oder die Deskless-Worker ist da sicher ein sehr, 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 sehr wichtiger Aspekt. Ja.
Mhm.
Ja, schön. Ja, vielen Dank, Peter. Das war sehr interessant.
Ja, gerne, gerne.
Ja, wie du gesagt, under-researched und auch under-talked bei uns in unserem Podcast, wo wir ja eben, wie du schon am Anfang gesagt hast, vor allen Dingen über Digitalisierung sprechen. Und da ist halt das Thema dann auch eher unterrepräsentiert, würde ich sagen. Obwohl es ja gar nicht sein muss, wie wir jetzt ja heute auch besprochen hatten. Es gibt ja genug auch digitale Themen rund um das Deskless-Working, was da auch eine Rolle spielen kann und eine Rolle spielen sollte. Ja.
Mhm.
Ja, vielen Dank. Ich weiß nicht, Stefan, hast du noch was? Oder?
Nein, ich habe nur ein Danke zu sagen an Peter. Hoffentlich bald wieder.
Ja.
Mhm. Sehr gern.
Wunderbar. Und dann kann ich noch mal kurz sagen, das Buch heißt, ich sage es jetzt noch mal, Deskless Work und Personalmanagement, Ideen, Praxiserfahrungen und Möglichkeiten zur Flexibilisierung der Arbeit, ist bei Springer Gabler erschienen. Wir werden es natürlich auch in die Shownotes dann mit reinnehmen. Vielen Dank, Peter. Bis zum nächsten Mal.
Sehr nett. Ich habe zu danken. Ja, bis bald.
Bis bald. Tschüss.